Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Ad Hoc, dem Podcast der Bank für Vermögen und des Maklerpool BCA. Die insgesamt dritte Folge. Mein Gesprächspartner ist Dr. Frank Ulbricht, Vorstand der Bank für Vermögen. Schön, dass du mir zugeschaltet bist, Frank. Ja, als allererstes interessiert die vor allen Dingen 34F-Vermittler in diesen Tagen, ja, vermutlich mal, wie es denn um den Aufsichtswechsel steht. Wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, dass es da ja vermeintlich eine Klärung des Sachverhalts gibt. Aber vielleicht berichtest du selber, ob du gute Nachrichten für den Weihnachtsbaum hast oder nicht.
Ja, gute Frage. Aber erstmal zunächst auch von meiner Seite aus hallo und vielen Dank für die Einladung hier zum Podcast. Lieber Björn, ich hoffe, bei dir ist alles in Ordnung soweit. Das hatten wir ja im Vorfeld auch gerade, glaube ich, besprochen. Ja, Weihnachtsgeschenk 34F, BaFin-Aufsicht entfällt. Ja, nein, ist eine gute Frage. Also der Votumverband hatte, glaube ich, da in der letzten Woche sich zu geäußert, da aus politischen Kreisen gehört zu haben, dass man das Thema in dieser Legislaturperiode wohl nicht mehr bringen wird. Dass die ganze Umsetzung mal von hinten angefangen zum 1.1. nicht mehr der Fall sein wird, das erklärt sich von selbst. Wir haben jetzt nicht mal mehr 4 Wochen bis zum Jahresende. Also von daher Haken dran. Ich glaube, insgesamt hatte man immer noch befürchtet, dass das bis zum Ende der Legislaturperiode dann vielleicht doch noch auf den Weg gebracht wird. Wie gesagt, durch das, was Votum dort rausgehört hat und besprochen hat aus der Politik heraus, soll das wohl so nicht der Fall sein. Aber ich sage mal, ich glaube dann erst, wenn es soweit ist. Ich meine, wir haben jetzt noch bis zur Wahl ja ein bisschen was mehr als 9 oder 10 Monate Zeit. Bis dahin kann noch einiges passieren. Es wird ja auch immer wieder angeführt, dass das Thema Setup der BaFin-Institution als solches jetzt erstmal im Vordergrund steht, also auch Wirecard bedingt. Das wird sicherlich auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Aber insoweit, ich würde mal sagen, für den ersten Moment ist es Entwarnung. Ob das für immer vom Tisch ist. Also, wenn ich persönlich gefragt werde, und du hast mich, glaube ich, persönlich gefragt, dann habe ich da so ein bisschen meine Zweifel dran.
Jetzt kann man sagen, das war ein sehr doch unkonventioneller Einstieg ins Gespräch, aber ich weiß, dass es viele beschäftigt und deshalb haben wir da mal direkt am Anfang Dampf
Alles gut.
abgelassen und können uns jetzt mit den Niederungen der Märkte, Covid-19 und anderen Sachen beschäftigen. Was dann mal, ich sag mal, insofern spannend ist, als wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, war doch bei vielen, worüber wir uns unterhalten haben, so dieses Prinzip Hoffnung. Nun haben wir ja aber in den letzten Wochen eine sehr konkrete Veränderung der Gemengelage, zumindest dahingehend, dass es Licht am Ende des Tunnels gibt. Und es scheint nicht der entgegenkommende Zug zu sein, sondern es scheint ein Impfstoff zu sein, der dort kommt oder sogar mehrere Impfstoffe. Das Interessante ist, man konnte annehmen, was passiert, wenn dieser Hoffnungsschimmer kommt. Mit anderen Worten, wie an der Börse die Mechanismen funktionieren, ist klar, aber dass sie so eindrucksvoll dann auch in der Realität wirken, wie wir es haben beobachten können, eine Schubumkehr quasi, das war schon sehr interessant. Deshalb bin ich mal gespannt. Impfstoffmeldung, Big Rotation, wie kommentierst du die letzten Entwicklungen und was folgt daraus für dich?
Ja, gute Frage, nächste Frage. Nein, also so krass natürlich nicht, aber also fangen wir nochmal, vielleicht nochmal zurückgedreht, 4, 5 Wochen, mal mit dem Blick der Märkte an. Wir sind ja September, Oktober, Richtung Oktober sind wir ja so Richtung 11.5 in den DAX korrigiert, von 13.000 auskommend. Und dann kam, wie du gesagt hast, ja im Grunde genommen haben sich die Wolken verzogen und es kamen die ersten Gerüchte auf, dass jetzt eben ein Impfstoff gefunden ist, der auch relativ zügig zum Einsatz kommen soll. Das wird ja von allen Seiten jetzt auch bestätigt. Man rechnet ja auch damit, dass im Januar das erste Mal die Möglichkeit bestehen wird, dass hier in Deutschland geimpft wird. In England ist der Impfstoff ja bereits zugelassen worden in der letzten Woche und da will man wohl noch vor Jahresfrist damit beginnen. Also im Grunde genommen ist das eigentlich für sich genommen ein Hoffnungsschimmer, dass zumindest mal absehbar ist, dass sich dieses ganze Pandemie-Corona-Thema in 2021 auflösen sollte. Der Weg dahin. Ja, meine, wir sehen es ja tagtäglich in der Diskussion, was da presseseitig jetzt kommt. Wer wird jetzt zuerst geimpft? Kann man hier einen Impfplan erstellen? wie lange braucht das, bis die Gesellschaft insgesamt durchgeimpft ist? Wird es eine Impfpflicht geben? Also auf dem Weg dorthin haben wir, glaube ich, noch einiges zu bewältigen und werden auch noch einige Diskussionen mitbekommen. Auf der anderen Seite ist es halt so, man hat eben auch in diesem Sommer ja gesehen, dass im Sommer in den warmen Monaten im Grunde genommen dieser Virus sich nicht verflüchtigt, aber die Ansteckungsgefahr doch deutlich reduziert ist. Und wenn man jetzt mal die Gemengelage nimmt, dass wir jetzt derzeit in einem Lockdown-Light sind, der möglicherweise vielleicht sogar noch verschärft wird in den nächsten Wochen über Weihnachten und im neuen Jahr, kombiniert mit dem Impfstoff und vielleicht der Tatsache, dass so ein Virus sich von selbst auch ein Stück weit reduziert. Also wenn man das so aus den Geschichtsbüchern so liest, das war ja wohl in 1919 der spanischen Grippe ja ähnlich, dann ist das etwas, wo man mit Optimismus, glaube ich, ins 2021er Jahr gucken kann. Was bedeutet das jetzt für unsere Märkte? Nachdem wir in diesem Jahr im März ja mal die 8,5 und Leichtkurse drunter gesehen haben und im Grunde genommen eine enorme Beruhigung der Märkte und Erholung im letzten halben Jahr verzeichnen konnten, muss man sich natürlich die Frage stellen, wo kommt das her? Also von den Rahmendaten der Unternehmen her mit Sicherheit nicht, weil da sehen die Zahlen in einigen Teilen doch nach wie vor noch sehr, sehr, sehr mau aus. Das muss man ganz klar so sagen. Im Grunde genommen nimmt der Markt hier eine Beendigung dieser Corona-Krise natürlich vorweg, begleitet mit einer irrsinnig hohen Liquidität, die in den Märkten vorherrscht und die, solange sie in den Märkten noch erhalten bleibt, zumindest die Märkte zu einem Verfall beziehungsweise einem Kursverfall in der Dimension, wie wir es im März gesehen haben, wahrscheinlich nicht mehr führen wird. Auf der anderen Seite ist es eben auch so, ja, ich meine, man sagt ja immer so, politische Börsen oder Kriegsbörsen haben ja immer sehr kurze Beine, ja, und dass man eben im Grunde genommen, wenn die Kanonen donnern, kaufen soll. Sowas Ähnliches, wenn man diese Pandemie mit Kanonendonner vergleicht, hat ja jetzt hier auch stattgefunden, weil der Ausblick halt, dass es irgendwann mal zu Ende ist, dieses Szenario, ja irgendwann sichtbar wird. Auf der anderen Seite muss man natürlich sich die Frage stellen, was kommt danach? Ne? Also wenn die Pandemie, ich sage mal, weitestgehend erledigt ist, die Bevölkerung insgesamt immun ist und die Wirtschaft an solches wieder in normale Fahrbahnen kommen muss, dann wird aus meiner Sicht sehr schnell sichtbar werden, ob das eben relativ zügig geht. Und ich meine, wir haben gerade heute Morgen aus China Exportzahlen gehört, die explosionsartig nach oben gegangen sind, über 21% gestiegen sind zum Vorquartal. Ich sage mal, wenn das mit einer ähnlichen Dynamik hier weltweit oder europaweit stattfindet, dann sollte das die Kurse auch stützen. Sollten wir allerdings da den einen oder anderen Störfaktor noch reinbekommen, dann kann sich das Ganze vom Marktszenario her auch setzen. Stichwort Brexit. Da ist man ja auch aktuell heute noch in den Themen und Verhandlungen halt einfach drin und muss halt auch gucken, wie diese Situation ausgeht. Also insoweit würde ich mal sagen, Ausblick so für die nächsten 12 Monate zumindest mal kurzfristig Volatilität durch Brexit möglich. Auf der anderen Seite würde ich sagen, erstes Quartal leicht positiv. Und da muss man eben auch gucken, dass die Szenarien, die der Markt genommen hat, um sich hier in diese Richtung zu bewegen, dass das dann auch mit Substanz unterfüttert wird. Und da sind wir dann wirklich im Rahmen oder im Reich der Spekulationen. Da habe ich momentan noch kein gutes Bild. Dass die Wirtschaft sich erholen wird, ist für mich eine ausgemachte Sache. Ich weiß eben nicht, ob das mit der Dynamik bereits in 21, in Q2, Q3 durchstartet oder ob wir da vielleicht tatsächlich bis 22 Zeit brauchen.
Klingt nach einem gesunden Optimismus, nicht nach Euphorie. Der eine oder andere draußen ist ja auch euphorisch durchaus mit Blick auf das nächste Jahr, aber ein gesunder Optimismus. Spürt man das auch in den Gesprächen mit den Beratern, mit den angeschlossenen Maklern, mit den angeschlossenen Vermögensverwaltungen und führt das auch bei denen zu Umschichtungen oder Strategieveränderungen, Stichwort Rotation zu sagen, jetzt versuchen wir es doch wieder mal eher mehr an Value-Aktienfonds oder so. Merkt man da einen Style-Drift?
Na, im Grunde genommen eigentlich nicht. Und ich sage mal so, Negativszenarien oder dass die Berater wieder in ein positives Fahrwasser kommen, das haben wir auf der Investmentseite dieses Thema, glaube ich, eh ab April, Mai abgehakt, weil wir haben seit April durchgängig wirklich Nettozuflüsse und Käufe, also auch heute noch auf dem Niveau. Also immer, wenn der Markt so ein bisschen sich wieder ein bisschen setzt, also wie ich es ja vorhin skizziert habe in Richtung L5, sind von der privaten Seite her querbeet Käufe da. Auch das Thema Nachhaltigkeit kommt jetzt immer wieder mehr in den Fokus. Da werden wir aber, glaube ich, ja auch noch mal gleich drüber sprechen, so dass hier eigentlich von einem Negativszenario bei unseren Beratern eigentlich seit dem Frühjahr, Sommer eigentlich nicht mehr die Rede sein kann. Also es wird querbeet im Grunde genommen gekauft durch die Assetklassen und hier bevorzugt in Aktien. Wir nehmen auf der anderen Seite aber, wenn man es jetzt mal in einem Bereich vielleicht wieder festmachen kann, auch die Rückkehr wieder zu Dividendenfonds. Das spürt man, weil da halt einfach die Aussicht halt da ist, dass wenn das Szenario vorbei ist, 21, eben in 22 auch wieder vernünftige Dividenden bezahlt werden, was ja heute per se bei vielen Unternehmen ja ausgefallen ist.
Beim einen oder anderen draußen entsteht der Eindruck, dass wenn Mischfonds, dann nimmt er lieber extrem aktienlastige, mancher aber auch wieder eher dazu übergegangen ist, auf reinrassige Aktienfonds zu setzen, was ja längere Zeit nicht der Fall war. Da waren ja die Multi-Asset-Fonds eigentlich so die Blockbuster, die alles abgeräumt haben. Der eine oder andere scheint jetzt auf dem erreichten Nullzinsniveau der Ansicht zu sein, komm, das kann ich dann auch gleich in Aktien komplett investieren. Ist das etwas, wo du sagst, das ist ein Trend, den sehen wir bei uns auch?
Ja, also meine Nullzins haben wir ja nicht. Das ist ja ein ganz deutlicher Negativzins. Ja, also das muss man ja in der Summe betrachten. Wobei Multi-Asset ja, aber eben mit einer deutlichen Aktienlastigkeit. Also dass jetzt im Grunde genommen alles in reine Aktienfonds reingeht, das sehen wir so im Grunde genommen nicht. Es sei denn, also werden bestimmte Themen als solches gespielt. Aber ansonsten hoher Aktienanteil bei Multi-Assets, das ist der Fall.
Du hast neben Covid Brexit angesprochen. Was du nicht angesprochen hast, ist die US-Wahl. Ist sie damit das Non-Event im Sinne von, das war jetzt auch wenig Überraschung und passt auch alles ins Bild, deshalb nicht erwähnt, oder sollten wir noch kurz drüber sprechen?
Naja, ich glaube, es lohnt sich immer darüber zu sprechen, zumal das Verhalten, also witzigerweise, ich hatte mich mit einem Berater sehr eng ausgetauscht, weil der sehr eng an dem Thema dran ist, aus Familiengründen, auch Verwandtschaft in Amerika hat. Und er sagte, naja, also als da vor ein paar Jahren der Trump gewählt worden ist, ist die Börse nach oben gegangen, ja, weil Trump gewählt wurde, weil die Republikaner für positive Börsen sorgen werden. Dann müsste er jetzt auf der anderen Seite, wenn der Biden rankommt, eher in eine andere Richtung gehen. Klammer auf. Ja, könnte man so reflektieren. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist diese Wahl eben von ganz anderen Themen überlagert. Und das ist eben nach wie vor diese Covid-Krise, die wir halt einfach haben, die Amerika ja von den Erkrankungen und Todesfällen her sehr, sehr viel härter, auch prozentual sehr viel härter getroffen hat als Deutschland oder eben auch Europa. Und ich glaube, dass man auch da den optimistischen Ausblick wagt, weil eins steht ja auch fest, die Steuersenkung, die der Trump gemacht hat, wird der Biden nicht zurückdrehen. Also damit ist ja ein Großteil des positiven Momentums in Amerika ja weiterhin erhalten. Und ich sage mal, auch wenn die Wahl so ausgegangen ist, wie sie jetzt ausgegangen ist, eben auch mit den Anfechtungsklagen von Trumps Seite her, glaube ich, ist weltweit, wenn man das so sagen kann, dass die Wahl auf Biden hier fallen ist, wird doch als etwas Positives wahrgenommen. Also so ist zumindest mal meine Wahrnehmung. Und von daher wird das einen negativen Touch für die Aktienmärkte in Amerika aus meiner Sicht zunächst nicht haben.
Was ich mir für unseren Podcast heute vorgenommen habe und hier auf dem Zettel steht, ist dann mal, wenn wir mit den Märkten fertig sind, die Frage, was eigentlich das sogenannte frühere Jahresendgeschäft macht. Ich kann mich daran erinnern, dass zu der Zeit, als es noch diese Sonderabschreibungsmöglichkeiten gab, da gab es ja Finanzberater, die haben sich eigentlich 11 Monate im Jahr ausgeruht, um dann in diesem Dezember, aber wirklich noch bis zur letzten Minute Silvester irgendwie Kunden zu akquirieren, Verträge hin und her zu faxen, noch bis 0 Uhr Silvester eingereicht zu haben. Die haben manchmal in dem Monat mehr verdient als in 11 Monaten sonst im Jahr. Dann, als die Sonderabschreibungen weggefallen sind, mag sich das relativiert haben, trat aber ja auch diese Frage von Fristen für Altersvorsorge, Lösungen, Freibeträgen und anderen Dingen noch zutage. Wo stehen wir da heute? Gibt es dieses klassische Jahresendgeschäft noch und wie hat es sich vielleicht verändert?
Na, ich würde es dann mal eher festmachen in Richtung Versicherungsgeschäft. Ja, also wir sind ja nicht nur im Investmentbereich, sondern auch im Versicherungsgeschäft tätig. Da gab es immer zum Jahresende spürbar ein Anziehen der Geschäftstätigkeiten, alleine Umdeckung, Kfz-Versicherung und so weiter ist ja da immer wieder ein Riesenthema. Allerdings, wenn es jetzt um den Bereich LVE gegangen ist, um da bis zum Jahresende noch entsprechende Abschlüsse zu machen oder eben auch auf der PKV-Seite, so muss man sagen, ist das, ja, wie soll ich sagen, zu diesem Jahresende doch eher verhalten. Ja, das muss man ganz klar sagen, weil es ist nun mal ein sehr klares People-Business, was da auch stattfindet, was eben dann an der Stelle vielleicht doch nicht so digitalisierbar ist wie ein Kauf oder Verkauf von Investmentfonds. Und da macht sich dann halt einfach schon bemerkbar, dass jetzt zum Jahresende eben auch wieder dieser Lockdown-Light stattfindet. Also die Geschäftstätigkeit ist da sicherlich nicht so dynamisch, wie das eben in den letzten Jahren der Fall gewesen ist. Diese Dynamik hatten wir eher jetzt im August, September zu verzeichnen gehabt, wo man eben aus dem Sommerurlaub herauskam. Da war Umsatz hat da sehr klar angezogen, aber dieses klassische Jahresendgeschäft, wie gesagt, sehen wir da auf der Versicherungsseite nicht. Und im Investmentbereich kann ich nur sagen, was ich vorhin gesagt habe, wir haben, nachdem wir so Oktober, ja, teilweise im Oktober so plus minus null an Zuflüssen, Abflüssen hatten, zieht es jetzt halt hier im November beziehungsweise auch im Dezember wieder klar an. Also Geld wird nochmal angelegt und teilweise eben auch teilweise umgeschichtet. Ja, also das merkt man schon.
Wenn wir das Jahr Revue passieren lassen und so mit Blick auf das Jahresende, das ja immer eine Zäsur darstellt, es ist zwar nicht bei jedem Unternehmen auch das Wirtschaftsjahr, das Kalenderjahr, aber eine ganz gute Gelegenheit mal zu sagen, wie war das Jahr für die BCA, für die Bank für Vermögen? Was sind denn die zwei, drei großen Eckpunkte, die du für erwähnenswert hältst?
Ja, also im Grunde genommen sind wir toi 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 sehr, sehr gut durch die Krise gekommen. Wir haben sehr, sehr frühzeitig erkennend schon die Weichen gestellt, um die Gefahr, die hier im Verzug war, im Grunde genommen auszugleichen. Von der Umsatztätigkeit her können wir uns wirklich nicht beschweren. Also was das Thema Abschlussprovisionen, Umsatz betrifft, ist halt ein bombiges Ergebnis zu verzeichnen in diesem Jahr. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass wir auf der Investmentseite eben auch Nettozuflüsse haben. Also jetzt mal marktbereinigt, jetzt abgesehen von den Indexständen, haben wir halt einfach Investmentbestand aufgebaut, nähern uns der nächsten magischen Marke von 6 Milliarden im Bestand. Also von daher sind wir eigentlich ganz gut über die Runden gekommen und können uns nicht beschweren. Besser sein könnte es halt immer. Und unser Augenmerk geht natürlich ganz klar jetzt auf 2021, weil da haben wir die Weichen, wie ich meine, sehr, sehr gut gestellt.
Also kann man schlicht und ergreifend machen, sagen, wegen Reichtum noch nicht ganz geschlossen, aber
Naja, also, du weißt ja, ich meine, als Finanzvorstand würde ich sowas ja nicht sagen. Nein, aber man muss ganz klipp und klar sagen, wenn man sich mal die gesamte Gemengelage mal anguckt, es gibt wirklich Branchen, die es wirklich ganz, ganz hart getroffen hat. Und durch den Business-Mix, den wir halt hier im Unternehmen haben, Versicherungsgeschäft, Investmentgeschäft, uns Bankgeschäft auf der anderen Seite, was sich auch sehr, sehr gut entwickelt hat, also auch deutlich über den Planungen liegt, muss man sagen, toi, 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 sind wir nicht unzufrieden. Ne? Das ist eine gute Formulierung.
die lassen wir gelten
Danke.
und werfen dann den Blick nach vorne. What's next? Du hast es eben schon angesprochen, regulatorische Veränderungen im nächsten Jahr und du hast die Nachhaltigkeit in dem Zusammenhang gestriffen. Die Nachhaltigkeit ist ja etwas, ich musste die Tage ein Webinar moderieren, wo es hieß, ja, auf Sichtblick fahren. Wir sind da ja in einer Situation, wo zwar regulatorisch völlig klar ist, was wir im nächsten Jahr zu tun haben, auf der anderen Seite aber noch gar nicht klar ist, wie wir das eigentlich umsetzen sollen, was von uns gefordert wird. Mit anderen Worten, im März liegen da die Offenlegungspflichten. Wir sollen dann die Anleger darüber informieren, wie wir rund um das Thema Nachhaltigkeit stehen. Zumindest dann, wenn wir Finanzdienstleistungsinstitut sind oder Anbieter von Produkten sind. Was heißt das für eine Bank? Was heißt das nach deiner Betrachtungsweise für die Betroffenen, die ja zum großen Teil eure Kunden sind? Was ratet ihr denen, wie sie damit umgehen sollen? Denn wir haben noch keine Taxonomie-Verordnung, die es uns ermöglichen würde, was dazu zu sagen. Aber trotzdem, die Richtlinie sieht es vor, dass wir es dann eigentlich schon tun.
Also tun sollten. Also mein Wissensstand zum jetzigen Zeitpunkt ist im Grunde genommen, dass dieses Gesetz Wirklichkeit wird, also dass es tatsächlich zur Anwendung kommt. Wir aber eben doch wissen, dadurch, dass dieser Unterbau, wie du es ja gerade schon gesagt hast, fehlt, da auch Übergangsfristen wohl bleiben werden, das dann eben bis zum Ende des Jahres in die Umsetzung zu bringen, damit man da dann am 01.01.2022 starten kann. Was haben wir gemacht in dem Bereich, beziehungsweise wo arbeiten wir dran? Wir haben uns bereits im letzten Jahr auf dieses Thema eingerichtet, haben auch dazu unser erstes ESG-Seminar gemacht. Im letzten November 19 ist das der Fall gewesen. Haben uns also auch medial mit dem Thema auseinandergesetzt, sehr intensiv. Haben jetzt mit Genion auch einen Partner gewonnen, der in dem Bereich im Vermögensverwaltungsbereich eben im Nachhaltigkeitsbereich unterwegs ist. Und so arbeiten wir im Grunde genommen seit einem Jahr permanent an dem Thema. Wir wollten schon weiter sein, muss ich auch klar sagen. Dann kam dieses Corona-Thema dazwischen, was jetzt nicht heißt, dass wir es dann alles nach hinten geschoben haben. Aber ich dachte, dass man da eben bis zum Jahresende die meisten Sachen oder meisten Dinge, die wir da im Köcher haben, ausrollen kann. So werden wir es jetzt zum ersten Quartal im Grunde genommen tun. Dadurch, dass man immer wieder unterschiedlichste Dinge dazu liest und auch von den Definitionen her teilweise bei den Beratern und bei den Kunden Unsicherheit herrscht, ist für uns mal zunächst ein Thema wichtig, eben die Berater an der Stelle eben abzuholen und eben auch zu schulen, was es dann tatsächlich bedeutet, ESG oder Nachhaltigkeit oder was sind grüne Fonds. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, dass auch ganz wichtig ist, zu erklären, warum diese das Thema Nachhaltigkeit in der Finanzberatung ein sehr wichtiges ist. Es wird nicht damit getan sein, in Zukunft den Berater, dass der Berater seinen Kunden fragt, willst du was Nachhaltiges, ja oder nein, sondern das ist ein Thema, was allumfassend ist und vor allen Dingen uns auch in den nächsten Jahren sehr, sehr stark begleiten wird. Der Punkt ist halt einfach der, und ich meine, ist zwar bekannt, aber wird vielleicht nicht so oft rausgetragen, ist schlicht und ergreifend, dass der europäische Gesetzgeber dem Finanzmarkt per se eigentlich den Auftrag gegeben hat, über die Regulierung der Finanzströme in nachhaltige Produkte oder eben in Produkte, die eben den Klimawandel und den Klimaschutz fördern, hier seinen Beitrag zu leisten. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man verinnerlichen muss. Also es geht nicht nur um die Frage, nachhaltiges Produkt, ja, nein, sondern im Grunde genommen stehen wir hier tatsächlich vor einem Paradigmenwechsel an dieser Stelle. Also nehmen wir das Beispiel der öffentlichen Förderung und der Finanzierung von Projekten. Ja, wenn man sich heute mal die KfW-Seite anguckt und mal überlegt oder sich mal anguckt, welche Programme hier gefördert werden und finanziert werden, dann gibt es da mittlerweile eben Unternehmens- oder Branchenbereiche, die von vornherein einfach ausgeschlossen werden. Also was weiß ich, Unternehmen oder Branchen, die eben im Bereich der Waffen und so weiter unterwegs sind. Und da sieht man halt schon, und dass sich eben auch einige Player von der Finanzierungsseite her eben auf Themen, die eben das Klima belasten als solches, dass da eben auch Player aus dem Markt aussteigen und einfach sagen, wir übernehmen hierfür keine Finanzierungsrunden mehr und sind auch nicht Teil von diesen Finanzierungsrunden. Und so wird der Kapitalmarkt immer mehr darauf fokussiert, sich in diese Richtung auszurichten. Und was eben ganz, ganz wichtig ist, dass die Kunden zukünftig darüber aufgeklärt werden, dass es eben sogenannte Nachhaltigkeitsrisiken gibt. Also sprich bei den Unternehmen, die sich eben nicht auf das Thema Nachhaltigkeit fokussieren und sich auf diesen Bereich einstellen. Und das ist jetzt aber keine Sache von 2021 und ist auch keine Sache, die man jetzt innerhalb von kürzester Zeit umgestellt bekommt. Ich meine, wir nehmen mal diese Klimaziele, Pariser Abkommen, bis 2015 will Europa ja CO2-neutral sein. 2030 Umsetzung der SDG-Ziele, die die UN herausgegeben hat. Also wir haben alleine anhand dieser Fristigkeiten sehen wir, dass das eben eher ein Long Run ist und kein Sprint, den wir hier machen wollen.
Zum Thema Nachhaltigkeit kann man also nur jedem sagen, egal ob du jetzt schon betroffen bist oder nicht, setz dich damit im Detail auseinander. Mhm. Es gibt auch Strategien, die ja bei der Bank für Vermögen vorgegeben werden. Gibt es da eine Unterscheidung nach Nachhaltigkeit oder aggregierte Nachhaltigkeitszahlen für die Strategien?
Na gut, also wir haben Nachhaltigkeitsstrategien bei uns in der Vermögensverwaltung. Die werden wir natürlich dann auch entsprechend der Verordnung dann eben auch die Ausweise geben, nach welchen Kriterien man sich hier orientiert. Und die Beratung als solches in den Einzelfonds erfolgt aber nach wie vor im Grunde genommen in der Einzelberatung ohne Vorgaben, ganz klar. So, wir werden schlicht und ergreifend Parameter finden und müssen werden ein Bewertungs-Scoring-Modell entwickeln, wonach wir die Fonds halt im Grunde genommen einfach einstufen. Ja? Und da muss man eben ganz klar sagen, und meine, die Verordnung gibt das ja an der einen oder anderen Stelle vor, dann haben wir jetzt hier Fonds, die eben ein ESG-Rating haben, die einen ESG-Score haben, oder gibt es eben Fonds, die eben tatsächlich als nachhaltige Produkte einzustufen sind. Und da muss das Bild natürlich in 2021, soweit es halt noch nicht klar ist, natürlich klarer werden durch die Vorgaben, damit man da dann eben auch eine Orientierung hat, weil ansonsten wird dieses Thema völlig auseinander zerrissen oder gerissen und jeder kommt da im Grunde genommen mit eigenen Bewertungsmaßstäben, die dann am letzten Endes nicht zum Ziel führen können. Und das ist eigentlich die große Herausforderung, ansonsten die Verordnung umzusetzen in den Facetten, ob jetzt als Producer, also im Sinne der Produktentwicklung oder eben als Anlageberater. Gut, das ist eben eine Sache, da müssen wir uns halt natürlich latent drum kümmern. Gerade von der Beratungsseite her ist das dann eben wieder eine Herausforderung, dann die Beratungsstrecken und die Beratungsprozesse so gut zu gestalten, dass der Berater da mit seinem Kunden relativ gut durchkommt und dabei trotzdem noch die Nachhaltigkeitsziele in der Beratung erreicht.
Das Jahresende ist ja dann auch immer die Gelegenheit, mit den Vorsätzen für das neue Jahr sich zu beschäftigen. Was sind die Pläne, die bei euch so Berücksichtigung finden, worauf ihr euch fokussiert mit Blick auf das nächste Jahr? Ich sag mal, was wollt ihr abstellen? Im Sinne von, haben wir festgestellt, das ist ein Defizit. Umgekehrt haben festgestellt, das ist eine Stärke, die wollen wir herausstreichen. Was sind neue Formate, neue Dienstleistungen, die von euch zu erwarten stehen?
Na gut, also um da den abschließenden Brückenschlag nochmal zu machen, ganz klar im Bereich der Nachhaltigkeit sich klar zu positionieren. Das werden wir auch tun im ersten Quartal. Ich glaube, da werden wir an vielen Stellen Vorreiter sein, weil wir da einige gute Dinge entwickelt haben, die wir dann im ersten Quartal ausrollen werden. Der zweite Punkt ist, was ist unsere Stärke gewesen jetzt hier im Investmentbereich in diesem Jahr? Das ist sicherlich das Thema Digitalisierung und Online-Beratungsstrecken, die gilt es an der einen oder anderen Stelle noch zu verfeinern, vielleicht tatsächlich noch einfacher zu machen in der Handhabbarkeit und im Grunde genommen einfach Investment-Tools, die man drumherum eben anwenden kann, also zum Beispiel Stichwort Portfolio-Optimierer, die einfach auf den Weg zu bringen, weil wir sehen dort einen sehr, sehr großen Bedarf, eben auch bei der Beraterschaft das zu machen und am Ende des Tages eben weiter im Investmentbereich eben zu wachsen. Und wir wachsen derzeit operativ. Einige Berater aus dem Markt finden die Dienstleistung und wie wir mit den Themen umgehen, sehr gut und beabsichtigen eben auch zu uns zu kommen. Das ist der eine Punkt. Wir wachsen sehr, sehr stark im Bereich der standardisierten Vermögensverwaltung nach wie vor. Das werden wir sicherlich auch nochmal dann im Grunde genommen verstärken. Und so wollen wir eigentlich zusehen, dass wir im nächsten Jahr eben in allen Bereichen wachsen und eben auch im Versicherungsbereich ganz klar wieder einen Zuwachs bekommen, wenn im nächsten Jahr diese ganzen Beschränkungen der Besuche und der Treffen und so weiter Corona-bedingt ein Ende haben, werden wir wahrscheinlich auch in dem Bereich einfach Nachholeffekte sehen. Also insoweit sind wir sehr zuversichtlich. Sollte das Ganze sich jetzt doch nochmal nach hinten verzögern, weil, was weiß ich, der Impfstoff vielleicht doch nicht so früh kommt oder das mit Corona einfach länger dauert, ja gut, dann muss man diese Wachstumsszenarien vielleicht nochmal ein bisschen nach hinten stellen. Aber wir haben trotz all dem konservativ geplant, konservativ, aber optimistisch.
Du hast eben angesprochen, den Lockdown Light oder vielleicht demnächst auch schon wieder härter, als uns lieb ist. Viele sind noch im Homeoffice oder schon wieder im Homeoffice, auch eure Mitarbeiter. Dieses Weihnachten auch in einem Unternehmen läuft ja anders ab als bei anderen. Deshalb meine Frage, wie sieht es dann mit der Weihnachtsfeier bei der BCA für ihre Mitarbeiter aus? Wie sieht die Covid-konforme Weihnachtsfeier des Unternehmens aus? Und was heißt das für, so ist man sonst Weihnachten mit seinen Kunden umgegangen und so wird man es in diesem Jahr tun? Ich habe schon den Eindruck, das läuft in dem einen oder anderen Haus doch etwas anders als sonst. Das reicht von Verschiebung der Weihnachtsparty bis in den Sommer zu, wir treffen uns zum Spieleabend bei Zoom. Wie wird es denn bei euch sein?
Ja, also die Weihnachtsfeier werden wir nicht verschieben. Also wir haben bestenfalls das Sommerfest verschoben und werden das mit dem Sommerfest im nächsten Jahr zusammenbringen, also 2 Tage feiern, ja. Das haben wir schon geplant, allerdings dann natürlich am Samstag und Sonntag, ne? Aber nein, Spaß beiseite. Es wird auch hier die digitale Weihnachtsfeier bei uns geben. Wir werden das allerdings abteilungsweise machen. Wir haben ja mittlerweile fast 100 Mitarbeiter. Wir haben das jetzt so mal ein bisschen abteilungsweise jetzt organisiert und im Grunde genommen kann jede Abteilung ihre digitale Weihnachtsfeier so gestalten, wie man es möchte. Das geht einmal vom digitalen Krimi-Dinner über Bier-Tasting, habe ich gehört. Eine Gruppe macht auch Wein-Tasting, alles eben online über Zoom oder alle anderen Möglichkeiten, die es halt gibt. Und insoweit wird das nochmal eine komplett neue Erfahrung sein. Es ist auch in diesem Light-Lockdown eben einfach so, dass im Grunde genommen fast 80% der Belegschaft eben im Homeoffice arbeiten, sodass sich das natürlich dann hier in den Geschäftsräumen so natürlich nicht auch nicht anließe. Wobei wir hätten größere Flächen, um da vielleicht auch die Treffen in kleinen Gruppen zu ermöglichen. Aber ich glaube, man muss das Glück da nicht herausfordern. Also insoweit machen wir alles digital und hoffen dann, dass wir im Frühjahr ja dann uns irgendwann alle mal wiedersehen können.
Das hätte schon das Zeug zu einem Schluss gehabt, aber ich gebe dir trotzdem die Gelegenheit, als Gastgeber dann doch gleich diesen Podcast zu beenden. Ich kann von meiner Seite nur sagen, das ist die Gelegenheit, allen schon ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein neues Jahr zu wünschen, was uns hoffentlich, wir sind ja immer mit dem Weihnachtsfest und dem Silvesterfest die Wünsche für Gesundheit verbunden, aber sie waren nie so wichtig wie in diesem Jahr. Das soll es von meiner Seite gewesen sein. Ich frage dich, wie willst du die Zuhörer ins Weihnachtsfest entlassen?
Ja, also erstmal an die Zuhörer, erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuhören. Zum einen sollten Partner von uns dabei gewesen sein oder dabei sein zuzuhören, dann danke ich recht herzlich für die Zusammenarbeit, die in diesem Jahr anders und herausfordernd war. Aber ich meine, dass wir das gut gepackt haben gemeinsam. Für die, die noch nicht Partner sind, es aber vielleicht mal werden wollen, ich hatte es ja skizziert, wir haben einiges im Rucksack fürs nächste Jahr. Also insoweit auch für Sie alles Gute und ja, insgesamt gilt, bitte gesund bleiben. Ich denke mal, die letzten Monate dieser Pandemie sollten wir auch noch umbekommen. Und wenn ich sage die letzten Monate, dann klingt da sehr viel Optimismus aus meinem Mund, dass wir das tatsächlich im nächsten ersten Quartal, schlimmstenfalls im zweiten Quartal gepackt haben. Und Björn, in deine Richtung, an dich und dein Team und deine Familie, recht herzlichen Dank für die Zusammenarbeit. Das Thema mit dem Podcast in diesem Format haben wir echt super Timing gehabt für dieses Jahr, das muss man echt sagen. Und bitte bleib auch du gesund und deine Mannschaft und alles, alles Gute und einen guten Rutsch für alle.
Dito.
Danke. Tschüss.